Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kunststoffdialog. Mein Name ist Clemens Doriath. Und bevor wir jetzt in die Vollen gehen, darf ich zunächst meinen geschätzten Kollegen Florian Streifinger begrüßen. Er sagt uns gleich, worum es geht, bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen. Hallo Florian.
Vielen Dank, Clemens. Kunststoffe haben ein schlechtes Image. Das liegt einerseits daran, dass für die Herstellung fossile Rohstoffe verwendet werden, wodurch am Ende dann auch CO2 freigesetzt wird. Und andererseits, und ich glaube, das ist für die meisten Menschen das sichtbarere Problem, sie gelangen in großem Umfang in die Umwelt. Auf die Straße, an den Strand oder auch ins Meer. Und dann gibt es natürlich noch die Mikroplastikproblematik. Mikroplastik, das sind kleine Kunststoffpartikel, die sich unter anderem auch in der Nahrungskette anreichern können. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Material und das Unternehmen dahinter, das sich die Lösung besonders dieser letzten beiden Punkte zu Aufgaben gemacht hat. Es geht um CAM Solutions und das gleichnamige Material CAM. Das Unternehmen ist noch recht frisch am Markt. Es wurde 2019 gegründet, zunächst mit dem Ziel, ein nachhaltiges Material für Gesundheits- und Lifestyle-Produkte herzustellen. Und das Ergebnis der Entwicklung ist jetzt der Werkstoff CAM. Benannt ist er nach den Initialen der 4 Firmengründer. Aus der Industrie ist auf jeden Fall schon Interesse vorhanden. Ein Entwicklungspartner ist zum Beispiel Chibo. Und ich finde, Clemens, das ist eine perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gast.
Absolut, Florian, danke. Und damit ohne weitere Umschweife, hallo Frau Bergstein. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast sind.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Keine Sorge, Sie kommen gleich auch noch ausführlich zu Wort. Ich darf Sie aber trotzdem kurz noch vorstellen. Nanda Bergstein, so Ihr vollständiger Name, verantwortet als Chief Sustainability and Innovation Officer den Unternehmensaufbau von CAM Solutions zusammen mit dem Gründer Christoph Bertsch. Sie waren zuvor beim Hamburger Kaffeeröster Chibo, wo Sie zuletzt als Direktorin Unternehmensverantwortung für die Transformation hin zu vollständiger Nachhaltigkeit im Konsumgüter- und Kaffeebereich verantwortlich zeichneten. Das bedeutet vom Rohstoff über das Endprodukt bis hin zur Verwertung. Darüber hinaus haben Sie, und das finde ich besonders spannend, im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei Chibo Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Ländern zusammengebracht, um gemeinsam Veränderungen umzusetzen. Beispiele dafür sind etwa ein Standard, der Bekleidungsfabriken in Bangladesch sicherer macht, oder Chibo Share, der eine oder andere hat vielleicht davon gehört, das erste Sharing-Modell für den Textilbereich, um neue kreislauffähige Konsummodelle im Mainstream zu testen. Ja, wie wir gehört haben, waren wir bis jetzt noch ein bisschen textillastig, aber das soll sich jetzt auch gleich ändern. Frau Bergstein, bevor wir über Ihre große Leidenschaft Nachhaltigkeit sprechen, was genau ist CAM? Woraus besteht das Material und wie stellen Sie es her?
Also CAM ist, Sie sagen CAM, ich sage oft CAM, weil wir auch viel international unterwegs sind, ist eigentlich eine nachhaltige Materiallösung, die jegliche Form von Plastik, also sowohl im Hartplastik als auch im Weichplastik oder im Kunststoffbereich ersetzen kann. Und das Besondere sind eigentlich die Eigenschaften. CAM ist komplett biologisch abbaubar, es löst sich in Wasser auf, es ist nicht toxisch und es produziert eben auch kein Mikroplastik. Und das ist auch der Grund, warum wir manchmal einfach sagen, wir sind zwar sicherlich ein Polymer und man könnte uns auch als Kunststoff definieren, aber wir wollen uns eben auch genau abgrenzen von den negativen Auswirkungen aus dem Plastik-Kunststoffbereich. Deswegen sagen wir manchmal so provokativ auch, wir sind kein Kunststoff. Aber von der reinen Lehre her würde man uns auch so einschätzen.
Das Stichwort Polymer haben Sie gerade genannt. Also ja. Wenn ich es richtig verstanden habe auf der Webseite, ist die Basisverbindung dieses Werkstoffs CAM Polyvinylalkohol, also ist eigentlich seit 100 Jahren bekannt. Wenn die Annalen der Polymerchemie stimmen, dann wurde es 1924 erstmals synthetisiert. Im großindustriellen Maßstab läuft es eigentlich ganz einfach heute. Man verseift einen anderen thermoplastischen Kunststoff, nämlich das Polyvinylacetat, also die Vorgängerverbindung sozusagen, zu diesem Endprodukt. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet oder es klang zwischen den Zeilen durch. Polymer, ja, aber Sie würden es ungern als Plastik bezeichnen. Steckt da mehr als Marketing dahinter?
Also fangen wir mal mit dem Polyvinylalkohol an. Das ist für uns, also Chem besteht zum Teil aus Polyvinylalkohol. Also wir sind kein Polyvinylalkoholmaterial. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das Spannende an Polyvinyl ist, Alkohol ist eigentlich, ich habe mir das so erklären lassen, oder mein Bild ist so, das ist so ein bisschen wie Lego. Es sind so Lego-Steine, die erstmal besondere Eigenschaften haben. Also das Polyvinylalkohol ist biologisch abbaubar, es löst sich in Wasser auf, es ist nicht toxisch. Also das ist schon die Basis, die auch wichtig ist. Aber es ließ sich bislang nicht besonders gut thermoplastisch formen. Also man konnte eben nicht viel daraus machen, auch weil es wasserlöslich ist. Und das Gute aber an PVOH, das ist die Abkürzung davon, ist, dass wie so ein Lego-Stein, da kann man also ganz viele Sachen draufstecken, um es so zu modifizieren mit, und dafür nutzen wir einfach natürliche Additive, die eben auch immer biologisch abbaubar sind, also immer auch kompostierbar, damit wir immer den Gesamtclaim eben nicht so weiterhin halten können, die dafür sorgen, dass wir aus diesem sich leicht zerfließenden Material etwas formen können. Und für uns ist eben nicht so sehr wichtig, dass es aus PVOH ist. Für uns ist es wichtig, dass die Kernnachhaltigkeitskriterien immer eingehalten werden, egal welche Formulierung wir wählen und egal welche Additive wir dazu tun. Das ist eigentlich das, worum es uns geht und nicht das PVOH. Ist auch nicht der, also ne, es ist ein wichtiger und auch ein großer Bestandteil, aber da sind noch eine ganze Reihe an anderen Dingen drin. Und ein gutes Material, wenn es sich auflöst, hinterlässt es eben keinerlei giftige Rückstände oder so. Ein gutes Material sollte am Lebenszyklusende einfach nichts Kritisches auf der Welt hinterlassen. Und PVOH hat eben diese Eigenschaft. Und deswegen wollten wir gerne damit arbeiten. Und deswegen ist da auch einiges an Forschung und Entwicklung reingesteckt worden.
Okay.
Flo, wenn ich noch mal einhaken darf, so klar. Ein bisschen Geheimnis um die Rezeptur gemacht, was da noch beigemischt wird. Da ist sicherlich viel geschütztes Know-how. Können Sie trotzdem noch was dazu sagen?
Also was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, wie gesagt, dass es natürliche Additive sind. Das ist uns wichtig, eben mit den Eigenschaften, die ich auch gerade beschrieben habe. Und was Sie vielleicht wissen sollten, ist, dass wir, also in uns, also unsere Gruppe oder Chem als Gruppe hat einen ganz wichtigen Bestandteil, der sitzt in Spanien, das ist Chem Spain. Und das ist eine Akquisition, die wir getätigt haben von einer unfassbar inspirierenden Forscherin, die eigentlich schon seit 16 Jahren mit dem Material, also mit PVOH experimentiert und den ganzen Additiven, die ich jetzt mal so anklingen habe lassen. Und dort steckt eben auch viel patentiertes Know-how, auch viele Geschäftsgeheimnisse natürlich. Aber der Purpose von ihr, also die Kollegin heißt Elena, der Purpose von ihr und eben auch uns gemeinsam als Unternehmen ist immer, dass die nachhaltigen Kriterien in den Vordergrund zu stellen. Und wie sich das zusammen formuliert, das ist tatsächlich dann auch ein bisschen Geschäftsgeheimnis. Das ist richtig.
Und ich nehme an, Sie möchten das nicht jetzt im Kunststoffdialog noch lüften, das Geschäftsgeheimnis.
Ich dürfte das gar nicht.
Ja, verstehe ich. Aber wenn Sie sagen, nachhaltig oder biologische Additive, das bedeutet, die sind eben dann auch biologisch abbaubar und wasserlöslich, einfach alles um...
Genau, und die vernetzen sich. Ich sprach ja vorhin von diesen Legosteinen. Also die setzen wir dann auf die Legosteine drauf. Vernetzen das alles miteinander, dass eben auch Kunststoffprodukte oder eben Folien für Verpackungen entstehen, die halten, die nicht sich eben nicht sofort auflösen, wenn Wasser dazu kommt. Es kommt immer darauf an, was das Produkt braucht. Aber das ist eben die Vernetzung aus diesem, also dieses Zusammenstecken von diesen unterschiedlichen natürlichen Materialien, die dann dazu führen. Mhm.
Genau, also weil PVOH wird ja schon als Bestandteil von Klebstoffen eingesetzt oder richtig, als 3D-Druckmaterial, was so Stützmaterial, was sich dann wasserlöslich nach dem Druck sozusagen aufgelöst wird oder als Herstellung für Verpackungsbeutel, die sich auflösen. Und Sie würden sagen, der Unterschied zu den bestehenden Materialien liegt dann einfach, oder das Geheimnis liegt sozusagen in den zugegebenen Additiven, wenn ich das zusammenfassen kann.
Ja, genau, genau so kann man das sehen. Also wir können das Material so einstellen, dass es sich zum Beispiel erst zu einer bestimmten Temperatur auflöst. Also als Beispiel. Oder erst nach einem bestimmten Zeitraum. Also das sind eben alles Dinge, die dann diese Additive machen.
Das heißt, Sie haben da ein paar Materialentwickler irgendwo in einem Technikum, in einem Labor, die sich um dieses Thema kümmern.
Richtig, haben wir ja. Also sehr erfahrene Forscher. Ich muss manchmal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in diesem Podcast sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach mal. Das ist für mich manchmal wie so eine Hexenküche, wo dann einfach wirklich mit sehr, sehr viel Leidenschaft eigentlich permanent an den Formulierungen gearbeitet werden, um auch entsprechend neue Produktapplikationen zu entwickeln.
Eine Applikation haben Sie beiläufig erwähnt, Thema Folien. Ich glaube, man liegt jetzt nicht ganz daneben, wenn man CAM noch als Startup bezeichnet. Welche Produktkategorien haben Sie denn generell auf dem Radar und worauf konzentrieren Sie sich vielleicht jetzt erstmal in der Anlaufphase?
In der Anlaufphase konzentrieren wir uns tatsächlich darauf, das Material, das natürlich erst momentan noch in, also eher so im Anfang Tausender Bereich an Tonnage da ist, halt möglichst gut und optimiert zu verwenden. Das heißt, wir legen uns gerne auf Papier, um daraus Verpackungen herzustellen, die den gängigen Barriereeigenschaften am Markt entsprechen, weil wir uns dann dadurch ganz gut multiplizieren können. Und in dieser Kombination auch so Papier plus CAM, das kann zum Beispiel eine Folie, die drauf sein. Also es gibt ja verschiedene Verfahren, wie man das aufbringen kann. Da haben wir eben den Vorteil, dass dir quasi im Altpapier recycelt werden kann. Das heißt, ich nehme ein Papier, ich packe CAM drauf. Ich kann dadurch zum Beispiel eine Chipstüte herstellen und bestimmte Eigenschaften entweder von PE oder Alu oder sonst was ersetzen. Und dann kann ich also aber als Konsument diese Verpackung nehmen und sie in die Papiertonne schmeißen. Dann geht die Verpackung in den Altpapierprozess. Wenn dann im Pulver Wasser dazu kommt, wird die CAM-Schicht abgelöst und die Papierfasern werden vollständig wiederverwertet.
Das heißt umgekehrt, aber die CAM-Komponente ist in dem Fall verloren, oder?
In dem Fall ist die CAM-Komponente verloren. Wir halten das trotzdem für die ökologischste Variante, weil eben die Papierfasern komplett erhalten bleiben. Die werden geschützt. Dafür haben wir auch entsprechende Studien und Zertifizierungen. Und Sie sprachen vorhin davon, dass wir ein Startup sind. Das ist richtig. Oder ein junges Unternehmen. Aber wir haben uns, das ist extrem wichtig, dass wir Investoren haben, die aus dem gesamten Kreislauf stammen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch Recycling-Organisationen bei uns drin als Shareholder, die uns dann auch helfen. Also das ist jetzt nicht bezogen auf Papier, sondern auf Hartplastik, die uns dann auch entsprechend helfen, auch da entsprechende Kreisläufe aufzubauen.
Sind Anwendungen denkbar, die Sie dann nur auf Basis von CAM machen?
Ja, also die werden aus Spanien heraus fairerweise auch schon verkauft, schon seit langem. Also Sie können sich verschiedene Formen von Injection Molding Produkten vorstellen. Also da haben die relativ viel gemacht. Das, was wir jetzt eben machen, ist zu schauen, dass wir so etwas skaliert auf den Markt bringen. Und ja, das ist für uns ein absoluter Plan, dass wir, wenn wir jetzt, nach etwa 2 Jahren, wenn wir jetzt eher so im Verpackungsbereich unterwegs und dann eben auch mit reinen CAM-Applikationen in die Breite gehen und dann entsprechend auch den Kreislauf dafür auch aufbauen.
Mir ist Ihre Position im Markt an der Stelle noch nicht ganz klar, muss ich zugeben. Sie werden irgendwann größere Mengen von dem Material brauchen. Irgendjemand, der das verarbeitet. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie alles selber machen.
Also was wir machen, sind die sogenannten Pellets, also das Grundmaterial, das wird in Spanien produziert, wir haben Produktion in UK, in England und wir bauen auch etwas in Deutschland auf. Unsere Planung ist, dass wir in etwa 3 Jahren mindestens bei 30.000 Tonnen Produktion liegen. Wir haben das aber so auch angelegt mit Partnern, dass wir relativ schnell dann auch in andere Länder skalieren können. Jetzt geht es einfach darum, erstmal eine saubere, skalierte Produktion aufzubauen, die man dann später ganz gut übersetzen kann in andere Kontexte. Also die Pellets produzieren wir selbst und dann haben wir Partnerschaften, die es schon gibt oder die wir gerade eingehen mit sogenannten Industrialisierern, die dann entsprechend zum Beispiel die Folie draus ziehen oder je nachdem, welches Verfahren dann genutzt wird für eine bestimmte Formulierung, das dann entsprechend skalieren und zum Beispiel auf Papier bringen, um dann die Verpackung daraus zu produzieren.
Dazu zählt auch Tchibo, darf man jetzt mutmaßen?
Also Tchibo ist einer unserer Entwicklungspartner. Tchibo wäre quasi einer der Endabnehmer, also im Prinzip zum Beispiel für eine Kaffeeverpackung, wo dann der Kaffee von Tchibo abgefüllt wird, aber für die serienmäßige Produktion dieser Kaffeeverpackung gibt es dann einen Partner dazwischen dran. Mhm. Und so arbeiten wir insgesamt, also vom Rohstoff über die Produktion bis hin zur, also Konvertierung eigentlich, Produktion ist bei uns, aber die Konvertierung bis hin zur Distribution arbeiten wir in Partnerschaften, um das Material eben auch zum einen möglichst skaliert zu entwickeln, also in größeren Mengen zu entwickeln, um es dann aber auch von der Nachfrageseite her gut auf den Markt zu bringen.
Und die Verpackungshersteller, gibt es da Partner oder sind Sie noch auf der Suche?
Also es gibt Partner, aber wir sind auch immer auf der Suche. Also wir haben eine ganze Reihe an Applikationen, die wir noch machen können. Also von daher, wir bauen unser Ökosystem eigentlich permanent zusammen.
Interessenten, hallo, bitte melden, ne?
Ja, gerne. Wenn Sie nichts dagegen haben, so aus meiner alten Rolle heraus auch noch mal kurz was dazu sagen.
Bitte.
Warum mich das so begeistert. Ich habe in meiner vorherigen Arbeit bei Tchibo sehr, sehr oft Materiallösungen auf den Tisch bekommen, also aus dem Polymerbereich bis hin zu Baumwolle und sonst was. Und es gab immer mal wieder echt spannende Sachen, aber die waren entweder zu teuer oder sie waren nicht skalierbar genug. Also wir konnten das damals als ein Großunternehmen einfach schwer wirklich in unsere Sortimente integrieren. Und ich sage schon wieder uns, man merkt, dass so eine bestimmte Verbundenheit ist nach wie vor da zu dem Unternehmen, aber es ist ja auch nicht schlimm. Und was mich an CAM so begeistert hat und weshalb ich jetzt auch letztlich hier so gerne arbeite, ist, dass bei CAM Investoren drin sind, das sind Unternehmer. Das heißt, das sind einfach Leute, die schon über Jahrzehnte Business machen, auch wissen, wie sie Business aufbauen und die jetzt quasi ihre unternehmerische Energie mit reinbringen, um eben entsprechend genau diese Lösungen für die Kommerzialisierung und die Skalierung zu finden. Und das finde ich ist, das ist für mich der Unterschied zu anderen nachhaltigen Materiallösungen, die ich so gesehen habe.
Sie haben gerade, glaube ich, einen wichtigen Punkt auch im Verpackungsbereich angesprochen. Und zwar, da geht es ja bei vielen Materialien einfach auch immer um den Preis. Und das bedeutet, nachdem, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie dann CAM auch für konkurrenzfähig vom Preis erhalten.
Ja, also insbesondere, wenn wir dann in einem skalierten Zustand sind, ja. Ob wir es sofort auf der Ebene anbieten, ist die andere Frage. Es ist natürlich eine Frage von Nachfrage und Angebot, aber wir bauen es halt wirklich gezielt so auf, dass wir über Mengeneffekte eben auch einen guten Preis auch anbieten können.
Jetzt haben Sie eine Menge positive Eigenschaften ja auch und jetzt auch gerade den Preisaspekt angesprochen. Jetzt muss ich aber dann doch mal nachfragen. Diese Polyvinylalkohol gibt es ja schon länger. Wieso ist dann vorher noch niemand auf die Idee gekommen, genau das so umzusetzen?
Also es gibt, glaube ich, schon Startups, die sich mal mit der Frage befasst haben. Und es gibt auch Unternehmen, die Lösungen aus Polyvinylalkohol ja auch in der Masse anbieten. Also ich denke jetzt an diese Laundry Bags, also so Tüten, die zum Beispiel im Krankenhausbereich angeboten, also genutzt werden, wo ich einfach meine Wäsche reinpacke und dann der Beutel gleich mit verschwindet im Wasser. Also es gibt diese Anwendungen. Ich glaube, das Thema der thermoplastischen Formung und also das formstabil zu machen, ist immer die Herausforderung gewesen. Und da haben wir ganz ehrlich gesagt einfach sehr, sehr viel investiert, um dieses Know-how zusammenzubringen und auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, daran scheitert das natürlich auch vielfach. Also wir haben sehr fokussiert genau in diesen Anwendungsbereich investiert.
Also ganz bekannt ist es ja unter anderem auch bei Anwendungen wie Umhüllungen für Spülmaschinentabs und dergleichen. Ne?
Genau, richtig.
Und ich kenne das auch aus der Spritzgießverarbeitung zum Beispiel eher ein bisschen als gefürchtetes Material. Ne? Das ist zäh wie Tapetenkleister.
Ja.
Können Sie das mit der Formulierung alles in den Griff kriegen?
Ja, also mit der Formulierung und eben auch mit einem klaren Briefing, wie das verarbeitet werden muss. Und da haben wir eben das Glück dieser fast 20-jährigen Erfahrung. Also in Spanien, in unserem Produktionsstandort, stehen eben also sowohl Maschinen, die das Grundmaterial, also die Pellets produzieren, aber eben auch Maschinen, die Folien und machen und Injection Molding. Das heißt, wir haben aus dieser sehr langjährigen Erfahrung den Prozess relativ gut verstanden und auch unter Kontrolle.
Unterstellen wir mal, es gelingt Ihnen da, einen schnellen Wachstumskurs einzuschlagen. Wie steht es denn um das Thema Rohstoffversorgung? Sie haben gesagt, Sie greifen ausschließlich auf erneuerbare Stoffe zurück. Da ist die Konkurrenz wahrscheinlich auch nicht klein. Wie ist da der aktuelle Stand?
Genau, also ich glaube, um eines klarzustellen, also das Polyvinylalkohol ist heute noch fossil basiert. Das ist, glaube ich, wichtig. Die anderen Additive nicht, die sind erneuerbar. Und bei dem Polyvinylalkohol, also das hat bestimmte Nachhaltigkeitseigenschaften, das hatte ich ja vorhin schon genannt. Aber uns ist natürlich super wichtig, dass es auch so schnell wie möglich eben auch aus erneuerbaren Rohstoffen ist. Dafür haben wir Partnerschaften in Lateinamerika mit Unternehmen aus dem Zuckerrohranbau, die quasi Stoffe haben, also Abfallprodukte haben aus dem Anbaubereich, den man dann entsprechend in Bioethanol umwandeln kann und dann über verschiedene Konvertierungen dann zu PVOH produziert. Das heißt, da sind wir entsprechend dabei, diese Lieferketten aufzubauen und da auch die Investments dafür auch zu heben. Das wäre Lateinamerika. Wir entwickeln auch eine solche Lieferkette in Deutschland. Oder Europa, / also ich hätte natürlich gerne, ich finde Regionalität wahnsinnig wichtig, also mein Traum, und mal gucken, fragen Sie mich bitte nochmal in 2-3 Jahren, aber mein Traum ist eigentlich schon die grüne PVOH-Lieferkette aus Deutschland, die dann auch in einer deutschen Fabrik so Pellets und dann auch von einem deutschen Konvertierer zur Verpackung verarbeitet wird. Das ist, also ich finde, Regionalität ist ja auch eine Frage von Nachhaltigkeit, also das ist auch eines der Dinge, die bei uns mit auf dem Zettel stehen. Genau, und da sind wir sehr intensiv daran, also das aufzubauen, damit der Rohstoff möglichst schnell erneuerbar wird. Aber das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Also das wird noch nicht nächstes Jahr so weit sein. Also ich glaube, wenn wir in 2-3 Jahren eine erste Grundlieferkette haben, dann bin ich sehr zufrieden.
Und eine Komponente der Erneuerbarkeit wäre sozusagen auch vorhin genannte Anwendungen, die ausschließlich aus CAM bestehen, dass man die in den Kreislauf zurückführt. Das ist möglich.
Ja, also wenn wir dann in Richtung wirklich Hardware-Applikationen gehen, wo es jetzt kein, also wir wollen ja nur auf dem Papier weggehen, damit die Papierfasern recycelt werden kann, und dann denkt man in Richtung Hardplastik-Applikationen, zum Beispiel im Kosmetikbereich oder in anderen Bereichen. Genau da geht es für uns darum, tatsächlich Kreisläufe zu entwickeln, dass es recycelt werden kann. Wir wissen, dass das Material recycelt werden kann. Es ist identifizierbar über NER-Scanner. Es wird auch in der Fabrik, in der wir fertigen lassen, permanent immer wieder neu eingesetzt in eigenen Strömen. Und jetzt geht es aber darum, das natürlich in einem klassischen Recyclingstrom wirklich wieder zurückführen zu können. Und dazu arbeiten wir mit Entsorgern zusammen, also die eben auch bei uns mit in Shareholder geworden sind, um einen solchen Strom auch aufbauen zu können. Also wir haben jetzt quasi damit begonnen, damit, wenn wir in 2-3 Jahren soweit sind, das Material im Kreislauf führen können.
Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob Sie es vorher erwähnt haben schon, aber Sie sind ja auch stolz darauf, dass das Material, wenn das mit dem Recycling mal nicht so klappt oder mit der Rückgabe in die Wertstoffströme, dass es biologisch abbaubar ist, ne? Ja. Also keine Schäden in der Umwelt anrichtet, kein Mikroplastik ausscheidet.
Richtig.
Eigentlich biologisch abbaubar und recyclingfähig sind ja doch gegenläufige Ziele. Liegt es am Produktdesign dann, was bevorzugt wird? Spielt die Rezeptur die entscheidende Rolle? Wie ist das?
Richtig, genau. Also die Rezeptur ist eigentlich das Entscheidende, und wir arbeiten mit unseren Partnern, /Kunden zusammen, dass wir uns wirklich das Produkt anschauen und uns überlegen, wie lange soll es leben? Wie wird es normalerweise entsorgt, auch aus einer Konsumentenperspektive, um dann gemeinsam zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich der beste Weg, dass es sich abbaut? Also sollte es in einem Kreislauf geführt werden, Oder ist es eigentlich so, dass ein Konsument oder das einfach dann doch irgendwann wegwirft? Also da muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich sein und sich wirklich das Konsumverhalten anschauen. Und danach wird dann entschieden, welche Formulierung ausgewählt wird.
Kleines bisschen kurios klingt es trotzdem, was ein Produkt, das wasserlöslich ist, zu recyceln. Ne? Die Materialien werden ja alle gewaschen irgendwann.
Ja, richtig.
Bleibt trotzdem noch irgendwo was übrig.
Ja, genau. Es bleibt was übrig. Eine Info zu dem Material. Also wir können ja einstellen, bei welcher Temperatur es sich auflöst. Mhm. So, und wenn ich es halt eher einstelle bei 70, 80, 90 Grad und eben bei 40 Grad wasche oder was auch immer, dann kriege ich das noch durch, ohne dass es jetzt beginnt, sich großartig aufzulösen. Genau. Das ist genau das Design zusammen mit den Entsorgern, dass wir es dann auch richtig machen. Wir würden, und das ist eben auch unser Anspruch zu sagen, dass wir diese Produkte dann von vornherein mit genau den Kriterien, die hinten, also im Recycling zum Beispiel, erfüllt werden müssen, von vornherein so designen, damit es auch wirklich funktionieren kann. Also dieses berühmte Design for Recycling.
Wenn wir jetzt kurz bleiben, weil das Material gelangt ins Wasser. Bei Biokunststoffen ist ja oft auch ein bisschen die Kritik, dass es zwar gesagt wird, sie sind bioabbaubar, aber dann Untersuchungen zeigen, naja, der Abbaugrad ist halt unter sehr bestimmten Bedingungen möglich und alles. Wie ist das denn bei Chem? Jetzt nehmen wir an, dass das Material kommt ins Meer. Was bleibt zurück? Wie viel bleibt zurück? Wie lange braucht es, damit es abgebaut wird?
Also es bleibt nichts zurück. Es ist auch entsprechend zertifiziert, also auch für die Meeresumgebung. Da gibt es ja auch eine bestimmte Zertifizierung dafür. Wie lange es braucht, bis es sich auflöst, ist wieder eine Frage des Designs. Also nehmen wir mal diesen Fall an, ich habe ein Produkt designt, das eigentlich recycelt werden soll, dann würde ich vielleicht versuchen, das so zu designen, dass es auf jeden Fall 6 Monate haltbar ist, jetzt als Beispiel. Und das kommt dann gelangt ins Meer, was wir natürlich nicht wollen, aber dann wäre es spätestens nach 6 Monaten komplett weg. Kein Mikroplastik, komplett aufgelöst, also nicht wie andere Kunststoffe auch aus dem Biobereich, das, auf das Sie gerade anspielen, sondern es ist dann einfach komplett weg und das ist entsprechend zertifiziert.
Nachhaltigkeit verlangt ja heute den großen Blick, den 360-Grad-Blick, würde ich fast sagen. Dazu gehört heute auch, dass man die komplette Wertschöpfungskette berücksichtigt. Wie können Sie das sicherstellen, dass von der Rohstofflieferung über die Kunststoffverarbeitung bis zum Recycling ein möglichst geringer CO2-Fußabdruck hinterlassen wird?
Also, wenn ich mich jetzt einmal quasi vom Rohstoff bis zum Recycling einmal so durchdekliniere, dann ist der erste Schritt im Rohstoff, dass er tatsächlich erneuerbar ist. Das war das, was ich eben beschrieben habe, unsere Partnerschaften, die dafür sorgen, dass das Rohmaterial erneuerbar wird. Das reduziert den CO2-Fußabdruck massiv. Manche würden sogar behaupten, das könnte als Kohlenstoffspeicher wirken. Ich finde, also dazu würde ich jetzt gerade keine Aussage treffen. Das wäre meine Hoffnung, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber auf jeden Fall ist es eine deutlich optimalere Lösung. Im Rahmen unserer eigenen Produktion gibt es natürlich ein Energiemanagementsystem. Da werden wir auch in erneuerbare Energien auch investieren natürlich. Bei unseren Partnern versuchen wir, Partner auszuwählen, denen das Thema Nachhaltigkeit, und da geht es ja nicht nur um CO2, da geht es auch noch um eine ganze Reihe an anderen Dingen, einfach auch wichtig sind und werden auch mit einem Logistikunternehmen zusammenarbeiten, dass wir uns auch optimalerweise fast die ganze Kette im Blick hat, wo wir dann auch entsprechend Optimierungen vornehmen können. Also wir versuchen immer entlang des gesamten Kreislaufes zu optimieren. Und gleichzeitig muss man sagen, wir sind ein junges Unternehmen. Das ist natürlich jetzt auch für mich, jetzt wenn ich im Vergleich schaue, ich komme aus einem Großkonzern, wo man also qua Größe natürlich auch gewisse Dinge einfach durchsetzen kann, sind wir jetzt in einer Situation, wo wir das halt gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln und verhandeln. Was uns wichtig ist, und ich finde, das macht tatsächlich auch einen Unterschied, ist, dass wir wirklich vor allem mit Familienunternehmen zusammenarbeiten, Familienunternehmern, die von sich aus auch Verantwortung und Nachhaltigkeit als Wert leben. Das heißt, ich glaube, wir stoßen da in der Regel eigentlich immer auf sehr offene Türen und Unternehmen, die da selber schon in der Optimierung sind.
Ich finde, damit haben Sie den Kreis auch sehr schön geschlossen. Ich nehme auch mit, dass wir uns in 3 Jahren nochmal über die grüne Lieferkette unterhalten.
Das würde mich sehr freuen.
Ich darf an der Stelle Ihnen ganz herzlich danken, Frau Bergstein. Damit kommen wir auch fast schon zum Ende, fast, weil mein Kollege, der Florian, noch wie in jeder Folge eine aktuelle Zahl für uns hat. Bitte schön.
Genau, unsere abschließende Zahl passt diesmal meiner Ansicht nach wieder sehr gut zum Thema. Es geht nämlich um Verpackungen. Und diesmal ist es die 65,5 oder genauer gesagt 65,5%. So hoch war nämlich laut der zentralen Stelle Verpackungsregister die Recyclingquote bei Kunststoffverpackungen im dualen System. Die Zahlen beziehen sich auf 2021 und im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote dabei um 5% gestiegen und soll damit auch ein Rekordniveau erreicht haben. Damit verabschiede ich und verabschieden wir uns und hören Sie einfach nächsten Monat wieder rein. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.